sehr geprägt hat. Andrew war mein Jugendpastor, Andrew war für mich oder ist für mich immer noch ein großes Vorbild darin, Gott treu zu dienen, Gottes Wort hochzuhalten, Gottes Wort zu verkünden, und hat mich sehr viel geprägt in meiner Jugendzeit hier auch in der Gemeinde in Neuenkirchen. Ich habe auch eben, als wir drüben gebetet haben, mich noch dran zurückerinnert, als ich im KIGO war und dann den Übergang zum Gottesdienst gewagt habe dann damals. Und damals ist Wolfgang durch Sachaja gegangen und da ging es um irgendwelche Nachtgesichte und die Hälfte habe ich auch verstanden davon. Aber es hat mich gefesselt, es hat mich richtig fasziniert, richtig begeistert, einfach in einer Gemeinde aufzuwachsen, wo Gottes Wort verkündigt wird und zu sehen, Gottes Wort ist spannend und es lohnt sich wirklich, sich die ganze Schrift anzuschauen und zu studieren. Und das wollen wir heute auch tun. Genau, ich bin mit meiner Familie hier, meine Frau Jess und unsere Tochter Poppy, die sind auch hier, die könnt ihr nachher gerne begrüßen und kennenlernen, da freuen die sich. Und ihr dürft, wenn ihr eure Bibel dabei habt, Psalm 73 aufschlagen. Den schauen wir uns heute Morgen an. Psalm 73. Und im Psalm 73 geht es um eine große Frage. Es geht um die Frage, ist Gott gut zu mir? Ist Gott gut zu seinen Leuten, zu denen, die zu ihm gehören? Ist Gott gut zu mir, der ich zu Gott gehöre? Und so in den letzten Jahrzehnten, eine der großen Fragen, wenn man über den christlichen Glauben geredet hat, ist so die Frage, ist der Glaube wahr? Ist die Bibel glaubwürdig? Gibt es wirklich einen Gott? Ne? Wir leben in so einem relativistischen Zeitalter, so was ist schon Wahrheit? Und die Frage beschäftigt immer noch viele Leute, ne? Gibt es wirklich einen Gott? Ist die Bibel glaubwürdig? Aber ich glaube, eine Frage, die heute Leute noch mehr beschäftigt, ist die Frage nicht, ob es Gott gibt, sondern die Frage, ob Gott wirklich gut ist. Und nicht nur, ob Gott gut allgemein ist, sondern ob Gott auch wirklich gut zu mir ist. Ist Gott auch in dem Sinne relevant für mein Leben? Lohnt es sich für mich, an diesen Gott zu glauben? Oder ist er ein Gott, der nicht so gut ist zu seinen Leuten? Und mit dieser Frage hat sich auch Asaf beschäftigt. Und Asaf, der hat den Psalm geschrieben, nicht David, es war Asaf. Und über Asaf lernen wir ein bisschen was im Alten Testament. Asaf, der war im Grunde ein Musiker im Tempel Gottes in Jerusalem. Also der war sozusagen im vollzeitlichen Dienst als Lobpreisleiter. Das war so seine Aufgabe, das war was er in seinem Leben gemacht hat. War ein Mann Gottes, ne, der offensichtlich einige Psalmen geschrieben hat. Also viele Psalmen, 73 und die folgenden, werden Asaf oder seinen Nachkommen zugeschrieben. Wir lernen auch über ihn, dass er ein Seher war, also ein Prophet war, dem Gott Dinge über die Zukunft geoffenbart hat. Also ein ganz besonderer Mann. Aber für ihn war diese Frage auch wichtig, ist Gott gut zu mir? Und wir schauen uns gleich den Psalm 73 an. Und im Grunde ist Psalm 73 ein Zeugnis von Asaf, wo Asaf von einer Zeit, von einer Phase, vielleicht auch von mehreren Phasen in seinem Leben redet, wo er mit dieser Frage gekämpft hat, wo er mit dieser Frage gehadert hat. Ist Gott wirklich gut zu mir? Ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Und ich würde zum Anfang den Psalm 73 mal komplett durchlesen, dass wir so das ganze große Bild sehen. Lest gerne mit. Also Psalm 73 ab Vers 1. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel und was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir, und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Asaf beginnt diesen Psalm in Vers 1 mit einem klaren Statement, quasi mit seiner Prämisse. Er sagt, Gott ist gut zu seinen Leuten. Nur gut ist Gott zu Israel, zu denen, die reinen Herzen sind. Also Asaf, der geht davon aus, er hat diese Überzeugung, Gott ist wirklich gut zu mir. Aber dann erzählt er uns, wie er ganz neu zu dieser Erkenntnis gekommen ist, wie er ganz neu an diese Wahrheit erinnert wurde. Und er erzählt uns jetzt von seinem Kampf mit dieser Frage. Denn Asaf erzählt uns in Vers 2, dass er in seinem Glauben fast gestolpert wäre. Asafs Glaube ist ins Wanken geraten. Durch Lebensumstände hat Asaf angefangen, die Güte Gottes anzuzweifeln. Es fiel ihm schwer, wirklich zu glauben, dass Gott zu ihm ist. Und was war passiert mit Asaf? Asaf hatte angefangen, sich und sein Leben, seine Lebensumstände mit dem Leben von Menschen zu vergleichen, denen Gott egal ist. Er hat angefangen, sich mit den Gottlosen zu vergleichen. Menschen, die sagen, ich brauche Gott in meinem Leben nicht. Ich komme gut ohne Gott zurecht. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und Asaf schaut sich diese Menschen an, die ihr Leben ohne Gott leben. Und das, was er wahrnimmt, das, was er sieht, ist, hey, denen geht's ziemlich gut. Ich sah das Wohlergehen der Gottlosen. Dieses Wort Wohlergehen, das ist im Hebräischen das Wort Shalom. Ne? Das kennen wir. Shalom, Friede, Wohlergehen, so ganzheitliches Wohlergehen an Körper, Geist und Seele. Eigentlich eine Sache, wo wir denken, boah, ja, das hat Gottes Volk. Das haben, wenn jemand Shalom hat, dann ist es Gottes Volk. Und Asaf sagt, ich habe mir die Menschen angeschaut, die nicht zu Gott gehören, die ohne Gott leben wollen, und die haben diesen Shalom. Denen geht es ziemlich gut. Und dann beschreibt er so ihr Leben in den nächsten Versen, in Versen 4 bis 12. Ne? Er redet darüber, dass sie keine Qualen leiden, dass sie keine Krankheit erleiden. Sie sind kerngesund, sie sind gut genährt, sie sind nicht beladen, nicht geplagt. Sie haben keine Krisensituation in ihrem Leben, sie erleiden keine schweren Schicksalsschläge. Sie machen sich überhaupt keine Sorgen wie der Rest der Welt. Und dazu sind sie noch stolze Menschen. Sie sind rücksichtslos. Ne? Sie sind gehen ihren Weg ohne Rücksicht auf Verluste. Ziemlich eingebildet, ziemlich arrogant, ziemlich ichbezogen, ziemlich egoistisch. Sie reden boshaft und höhnisch auf andere herunter. Sie sind zynisch. Sie setzen andere Leute unter Druck. Ne? Sie reden so, als hätten sie das Sagen. Das, was sie sagen, muss auf der ganzen Erde gültig sein. Und im Grunde beschreibt er Leute, die wirklich gottlos sind, die egoistisch sind, stolz, arrogant, eingebildet. Die versuchen, ihren Weg zu gehen, sich selbst zu verwirklichen, erfolgreich zu sein, ohne Rücksicht auf Verluste zu nehmen, ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen Leute zu nehmen. In ihrem Leben dreht sich alles nur um sich selber. Und diese Leute sind damit ziemlich erfolgreich. Denen geht's gut. Die leben im finanziellen Wohlstand, die sind gesund, die haben keine Schicksalsschläge, in der Familie läuft's gut, in der Ehe läuft's gut, im Job läuft's gut. Alles scheint super zu sein. Es scheint sogar so gut zu sein, dass Gottes Volk hingeht und anfängt, auf diese Leute zu hören und sich diese Leute anzuschauen und sich von diesen Leuten beeinflussen zu lassen, ihre Worte aufzusaugen. Und die Gottlosen denken, ja, für uns funktioniert das ziemlich gut. Gott ist uns egal, und scheinbar nimmt der Höchste ja keine Kenntnis davon, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Dem Höchsten ist es scheinbar egal, er sieht das nicht. Und das rechtfertigt ja unseren Unglauben, das rechtfertigt ja unsere Gottlosigkeit, dass wir damit so erfolgreich sind. Und in Vers 12 fasst Asaf eben seine Wahrnehmung zusammen. Er sagt, siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Doch das, was sich alle wünschen, ne? Denen geht's immer gut und sie werden reich. Sie sind erfolgreich. Sie scheinen gesegnet zu sein. Und jetzt, wo Asaf sein Leben mit dem Leben der Gottlosen vergleicht, wo er die äußeren Lebensumstände seines Lebens und dem Leben der Gottlosen vergleicht, da wird er plötzlich unzufrieden und seine Wahrnehmung, die er hat, seine einseitige Wahrnehmung, führt dazu, dass er kurz davor ist, eine gefährliche Lüge zu glauben, zu einer gefährlichen Schlussfolgerung zu kommen. Was ist die Schlussfolgerung, vor der Asaf steht? Er sagt, Vers 13, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Es war umsonst, dass ich mein Herz reingehalten habe. Im Grunde sagt er, für mich hat es sich nicht gelohnt, gottesfürchtig zu leben. Für mich hat es sich nicht gelohnt, bemüht zu sein, Gott zu fürchten, Gottes Gebote zu halten, so zu leben, wie er es möchte. Denn scheinbar fahre ich damit nicht so gut wie Leute, die Gott nicht fürchten, denen Gott egal ist. Und so eine Unzufriedenheit kann ziemlich schnell kommen, wenn wir anfangen, uns mit Leuten zu vergleichen. Gerade wenn wir so äußere Dinge vergleichen. Das passiert uns ziemlich schnell, ne? Gerade auch wir, ne? Die wir überall, auch in sozialen Medien und im Alltag mit gottlosen Weltanschauungen konfrontiert sind. Ne? Wir leben in einer Welt, die super individualistisch ist, materialistisch ist, hedonistisch ist. Ne? Also in dieser Welt geht alles darum, dass ich erfolgreich bin, finanziell erfolgreich bin, dass ich im Wohlstand lebe. Es geht darum, mich selbst zu verwirklichen, wen darzustellen, dass andere Leute mich bewundern. Es geht darum, dass ich meinen Lüsten, meinen Trieben nachgehe, dass ich das tun kann, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Es geht darum, dass ich eine gute Zeit habe und der Rest ist egal. Das ist die Welt, in der wir leben. Und wenn ich mit dieser Perspektive durchs Leben gehe, kann es schnell passieren, dass ich denke, wow, Gott zu fürchten, lohnt sich für mich wirklich nicht. Und wir sehen, wie Asaf wirklich enttäuscht ist von seinem Glauben. Asaf ist irgendwo enttäuscht von Gott. Und schaut mal, wie Asaf sein Leben wahrnimmt, seine Situation. Er sagt, Vers 14, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Jeden Tag bin ich geplagt. Ich stehe morgens früh auf und ich bin schon depressiv. Ich stehe morgens früh auf, mein Rücken tut immer noch weh, ich bin immer noch krank. Ich stehe morgens früh auf, mach mich fertig, gehe die Treppe runter und ich habe mich direkt mit meiner Frau gestritten, Eheprobleme sind immer noch da, ich gehe auf die Arbeit, ich werde immer noch auf der Arbeit gemobbt oder ich bin heute immer noch arbeitslos und alles scheint gegen mich zu laufen. Tag für Tag bin ich geplagt. Es gibt nicht einen Tag, der irgendwo mal ansatzweise gut läuft. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, es fühlt sich für mich so an, als würde ich jeden Morgen gezüchtigt werden, als würde Gott noch einen oben draufsetzen, mich strafen, während die Gottlosen einfach so davonkommen. Mit ihrer Gottlosigkeit werde ich jeden Morgen gezüchtigt, gestraft. Und wenn ich diese Wahrnehmung habe auf mein Leben und anfange mich zu vergleichen, passiert es schnell, dass ich enttäuscht bin. Ich bin enttäuscht von Gott, enttäuscht von meinem Glauben. Und ich denke, hey, für mich hat es sich wirklich nicht gelohnt, mein Herz reinzuhalten. Vielleicht sagst du, hey, ich habe mich so sehr bemüht, Jesus nachzufolgen. Ich habe mich so sehr bemüht, jeden Morgen früh aufzustehen, obwohl ich müde bin, um mich aufzuraffen und Bibel zu lesen und zu beten. Und ich bete, ich nehme mir Zeit fürs Gebet, aber es ändert sich nicht an meinen Lebensumständen. Es ist völlig umsonst, dass ich Tag für meine Anliegen bete, weil Gott ja nichts tut. Ich versuche mich dahin zu setzen und Bibel zu lesen, aber ich lese Bibel und ich habe das Gefühl, es kommt nichts zurück. Es kommt nichts bei mir an. Ich mache meine stille Zeit und danach habe ich immer noch Unfrieden. Ich versuche, Gott zur Priorität zu machen. Ich versuche, in die Gemeinde zu investieren. Ich gehe zur Gemeinde. Ich investiere sogar in die Gemeinde. Ich spende in die Gemeinde. Ich arbeite sogar mit. Und dann gehe ich sonntags zur Gemeinde und ich werde nicht wertgeschätzt. Und keiner begrüßt mich. Und ich habe das Gefühl, dass ich den Leuten egal bin. Lohnt sich das? Ich versuche, auf dem Arbeitsplatz mit Integrität und Treue zu handeln. Ich versuche nicht wie die anderen Kollegen zu sein, die schon mal, okay, mal eine Lüge erzählen, okay, das sieht keiner, ne, das machen wir mal so unterm Tisch, ne. Und die fahren gut damit, die sind damit erfolgreich. Und ich versuche ehrlich und aufrichtig im Büro zu sein, immer die Wahrheit zu sagen. Und ich bin nicht so erfolgreich wie meine Kollegen. Oder ich habe mich versucht, ich habe dafür gekämpft, in sexueller Reinheit zu leben. Wirklich mich reinzuhalten, mein Herz reinzuhalten, meine Gedanken reinzuhalten, in meinen Taten reinzuhalten. Gottes Wort sagt ja, okay, Gottes Wort gibt mir eine klare Vorstellung. Die Ehe, die Sexualität ist für die Ehe zwischen Mann und Frau und ich will mich dafür reinhalten und jetzt finde ich keinen Partner. Und meine anderen Freunde haben alle eine gute Zeit, die sich nicht danach richten. Oder jetzt bin ich verheiratet und die Ehe ist trotzdem nicht gut. Hat sich das gelohnt, mich reinzuhalten? So schnell kann es passieren, dass wir eine Perspektive haben, die dazu führt, dass wir einfach enttäuscht sind. Enttäuscht von Gott, enttäuscht von unserem Glauben. Und Asaf kommt hier in seinem Leben an einem richtigen Tiefpunkt, wo er anfängt daran zu zweifeln, dass Gott wirklich gut zu ihm ist. Und wir sehen, er versucht zumindest noch irgendwie rational zu denken. Er sagt sich, okay, ich leg mal die ganzen Emotionen beiseite, versuche mal rational zu denken. Vers 16, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Vergeblich. Ich habe versucht zu verstehen, warum ist das so? Warum läuft das Leben gerade so scheinbar ungerecht? Aber ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß nicht, warum das Leben gerade so läuft, wie es läuft. Warum es mir gerade so schlecht geht und den Gottlosen so gut. Aber an diesem Tiefpunkt, den Asaf erreicht, da wo er an seine Grenzen kommt, da wo er über seine Grenzen hinauskommt, da sehen wir auf einmal, dass sich das Blatt wendet. Und dass sich etwas in seinem Leben ändert, das ihm hilft, frei von dieser Enttäuschung zu werden. In Vers 17 sehen wir das. Vers 17 ist so der Wendepunkt, der Schlüsselvers in diesem Psalm. Also Asaf zweifelt an der Güte Gottes. Er kämpft mit der Frage, ob Gott wirklich gut ist. Er ist enttäuscht von Gott. Vers 17, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Asaf war so lange in dieser Frustration, dieser Enttäuschung drin, bis er ins Heiligtum ging und auf das Ende der Gottlosen Acht gab. Im Heiligtum Gottes ändert sich alles für Asaf. Was ist das Heiligtum? Das Heiligtum ist der Tempel. Ne? Asaf ging in den Tempel. Er ging an den Ort, wo Gott angebetet wird. Wo Gottes Wahrheit proklamiert wird. Wo man sich Zeit nimmt, bewusst auf Gott zu schauen. Wo Gottes Volk gemeinsam zusammenkommt, um Gott anzubeten, um Gott zu dienen. Da ändert sich für Asaf alles. Und wisst ihr was, ich gehe mal davon aus, Asaf hat sich an dem Tag nicht danach gefühlt, in den Tempel zu gehen. Asaf ist wahrscheinlich nicht aufgestanden und hat gedacht, boah, let's go, heute gehe ich ins Heiligtum. Wahrscheinlich hat Asaf gedacht, ich gehe heute in den Tempel, weil ich halt eben da angestellt bin, weil es mein Job ist. Und er stand auf der Bühne, hat Lobpreis gemacht, alle dachten, boah, wenn ich so ein Leben hätte wie Asaf, bei dem muss alles gut laufen. Boah, was der, ne, Asaf, Worship-Leiter, der hat so Probleme nicht wie ich. Ne? Und Asaf steht da und denkt sich, wann ist meine Schicht vorbei? Wann kann ich von der Bühne runtergehen? Aber genau da, im Heiligtum, vielleicht als sie gerade dabei sind, Lieder zur Ehre Gottes zu singen, und er macht es vielleicht mit so einem inneren Konflikt. Ne? Er denkt sich so, boah, eigentlich will ich diese Lieder gar nicht singen. Aber ich mache es nur, um nicht treulos zu handeln am Geschlecht deiner Söhne, heißt es hier in Vers 16, glaube ich. Da ändert sich für Asaf alles, weil was passiert im Heiligtum? Asaf wird mit den Wahrheiten Gottes konfrontiert. Asaf wird mit Wahrheit konfrontiert. Er wird daran erinnert, wer Gott ist, was Gott getan hat und was Gott versprochen hat. Wir brauchen den Gang ins Heiligtum. Wir brauchen es, Zeit im Heiligtum zu verbringen. Nicht nur dann, wenn wir uns danach fühlen, auch gerade dann, wenn wir uns nicht danach fühlen. Wenn wir von Gott enttäuscht sind, dann brauchen wir es, ins Heiligtum zu gehen. Okay, wir gehen nicht in den Tempel. Was ist für uns das Heiligtum? Für uns ins Heiligtum zu gehen, kann bedeuten, ich gehe in den Gottesdienst. Ich gehe zur Gemeinde. Ich gehe dahin, wo Gottes Leute zusammenkommen, um Gott anzubeten, um Gottes Wahrheit zu hören, um Gottes Wort zu hören, um Lieder zu singen. Ins Heiligtum zu gehen, kann bedeuten, ich nehme bewusst Zeit in der Gegenwart Gottes, indem ich morgens bete und Bibel lese, indem ich meine stille Zeit mache. Stille Zeit kann für mich ein Heiligtum sein. Mein Hauskreis kann für mich so ein Heiligtum sein, ein Ort sein, wo ich bewusst in der Gegenwart Gottes bin. Ja, Gott ist immer gegenwärtig. Gott lebt sogar in mir, wenn ich Kind Gottes bin. Ich bin mit dem Heiligen Geist versiegelt. Aber es ist nochmal was Besonderes, wenn ich bewusst in Gottes Gegenwart bin, mich bewusst mit Gottes Wahrheiten auseinandersetze. Denn was passiert, wenn ich mich mit Gottes Wahrheit auseinandersetze, wenn ich bewusst auf Gott schaue, ist, dass sich meine Perspektive ändert. Wir sehen hier in Vers 17, dass bei Asaf ein Perspektivwechsel stattfindet. Im Grunde, Asaf geht hin und Asaf zoomt mal raus aus seinem Leben und er sieht das große Bild des Lebens, so wie Gott es sieht. Er nimmt Gottes Perspektive an, eine göttliche Perspektive. Und was macht er? Er schaut nicht nur auf das Hier und Jetzt, nicht nur auf die äußerlichen Umstände, so wie die Welt sie sieht, sondern er gibt auf das Ende Acht, auf die Zukunft, auf das Ende des Lebens, auf das Ende der Gottlosen. Wir brauchen Perspektivwechsel in unserem Leben. Wir brauchen es immer wieder, dass Gottes Wahrheiten unsere Perspektive ändern. Ich muss immer wieder meine Gedanken mit Gottes Wahrheiten füllen. Ne? Paulus schreibt darüber, dass wir unser Denken erneuern lassen sollen. Gedankenstrukturen brauchen Zeit, um die zu ändern. Und wir müssen uns immer wieder mit Gottes Wahrheiten konfrontieren, sei es in der stillen Zeit, in der Gemeinde oder im Hauskreis. Wir brauchen diese geistlichen Disziplinen, diese Dinge, die wir aus Disziplin heraus, aus einer bewussten Entscheidung heraus tun, um uns mit Wahrheit zu füllen. Und das Besondere an diesen geistlichen Disziplinen ist, diese geistlichen Disziplinen ändern nicht unbedingt meine Lebensumstände, aber sie ändern meinen Blick, den ich auf mein Leben habe. Nur weil ich bete, heißt das nicht, dass ich sofort gesund werde, dass sofort ein Wunder passiert, dass sofort alles gut ist. Nur weil ich Christ bin, nur weil ich zur Gemeinde gehe, heißt das nicht, dass meine Lebensumstände plötzlich alle in Ordnung sind. Aber diese geistlichen Disziplinen, diese Konfrontation mit göttlicher Wahrheit befähigt mich, hoffnungsvoll und optimistisch und zuversichtlich zu sein, auch wenn ich mit Leid konfrontiert bin. Vielleicht ändern sich nicht meine Umstände, aber ich kann meine Umstände aushalten. Und nicht nur aushalten, ich kann zuversichtlich in meinen Umständen sein. Ich darf hoffnungsvoll sein. Ich darf sogar Freude haben im Angesicht von Leid. Und im nächsten Abschnitt des Kapitels beschreibt Asaf, wie er das Leben, sich und die Gottlosen mit seiner neu gewonnenen Perspektive sieht. Wir sehen, wie diese göttliche Wahrheit seine Gedanken erneuert und wie diese göttliche Wahrheit Lügen in seinem Kopf aufdeckt und beiseite schiebt und ihm neue Hoffnung schenkt. Lass uns mal anschauen, wie Asaf die Gottlosen jetzt beschreibt, aus seiner neuen Perspektive, ab Vers 18. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Und wenn Asaf sich das Ende der Gottlosen anschaut, dann jedes Leben hat ein Ende, jeder Mensch muss eines Tages sterben. Jeder Mensch muss eines Tages sozusagen vor seinem Schöpfer stehen und wird gerichtet. Und Asaf beschreibt, was der Ausblick der Gottlosen ist, von Menschen, die sich gegen Gott entscheiden. Sie kommen zu Fall, sie werden ins Verderben gestürzt, sie werden verwüstet, sie gehen unter, sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Und als Asaf sich das bewusst macht, hey, die Gottlosen, denen ihr Leben läuft vielleicht gerade gut, aber sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. In dem Moment merkt er, okay, vielleicht sind die doch nicht so beneidenswert. Vielleicht sollte ich doch nicht auf diese Menschen sein, die sich gegen Gott entscheiden. Denn die Menschen, die sich gegen Gott entscheiden, bekommen genau das, wofür sie sich entschieden haben. Nämlich, dass Gott sich von ihnen abwendet. Dass Gott sie eines Tages verschmäht. Und dass sie ins Verderben gehen. Und Asaf merkt plötzlich, okay, lieber jetzt den ein oder anderen Schrecken in meinem Leben durchmachen, als ein Ende mit Schrecken zu nehmen. Und zwar ein Schrecken, der kein Ende hat. Ja, und vielleicht sieht das Leben von Menschen, denen Gott egal ist, manchmal echt attraktiv aus. Das Leben ohne Gott, ne, erscheint manchmal wie so ein breiter, attraktiver Weg. Aber wenn man sich das Ende anschaut, merkt man, wo dieser Weg hinführt. Und da wollen wir nicht hin. Da sind wir dankbar, dass wir da nicht hin müssen. Und als Asaf das erkennt, sich das bewusst macht, reflektiert er und merkt, Mensch, ich habe Lügen geglaubt. Ich habe eine gottlose Perspektive gehabt. Und ich habe eine falsche Einstellung gegenüber Gott in meinem Herzen. Und er bekennt vor Gott seine Schuld. Vers 21. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Asaf bekennt hier, hey Gott, ich war bitter. Bitter auf meine Lebensumstände. Bitter auf die Gottlosen, die ich beneidet habe. Ich war bitter gegen dich. Asaf hat gemerkt, hey, da ist Bitterkeit gegenüber Gott in meinem Leben gewachsen. Und Bitterkeit ist nichts Schönes, ne? Ich meine, vielleicht, weiß nicht, ob du schon mal Bitterkeit hattest in deinem Herzen. Bitterkeit ist nicht schön. Wie beschreibt Asaf das? Wie ein Stechen in den Nieren. Wie ein Schlag in die Magengrube. So fühlt sich Bitterkeit an. Bitterkeit ist nicht schön. Bitterkeit macht mein Leben noch schwerer, als es sein muss. Und Asaf bekennt seine Bitterkeit vor Gott. Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du merkst, ich habe irgendwo Bitterkeit, die in meinem Leben aufkeimt. Geh mit dieser Bitterkeit zu Gott. Bekenn sie vor Gott. Rede mit Geschwistern darüber. Bitterkeit ist nichts Schönes. Und Asaf beschreibt und er bekennt vor Gott, dass er keine Erkenntnis hatte. Er sagt, ich hatte keine Erkenntnis. Im Grunde sagt Asaf, Gott, ich war vor dir wie ein dummes Stück Vieh. Töricht war ich vor dir, dumm. Ein dummes Stück Vieh war ich vor dir. Als ich keine Erkenntnis hatte, als ich keine göttliche Perspektive hatte, als ich Lügen geglaubt habe, als ich das Leben so gesehen habe wie die Welt, mit dieser materialistischen, individualistischen, hedonistischen Weltanschauung. Und da ist irgendwo was dran, ne? Denn da, wo wir in Lügen leben, in Lügen gefangen sind, da, wo wir keine Erkenntnis Gottes haben, da, wo wir Bitterkeit in unseren Herzen haben, da sind wir wie ein Tier, weil wir nicht in dem Moment nicht die Menschen sind, zu denen Gott uns geschaffen hat. Denn Gott hat uns dazu geschaffen, in der Wahrheit zu leben, im Licht zu leben, ihn zu erkennen, ihm zu vertrauen. Aber das Gute ist, und das sieht Asaf, obwohl er bitter war gegen Gott, obwohl er in diesem geistlichen Tief war, ist Gott da. Und Gott ist gut und Gott ist gnädig. Vers 23. Und dennoch, obwohl ich bitter gegen Gott war, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Und Asaf wendet jetzt den Blick auf sein Leben, wie Gott es sieht. Und Asaf erinnert sich an ganz wertvolle Wahrheiten. Wahrheiten, die Stück für Stück Lügen aufdecken, Lügen beseitigen und sein Herz heilen und frei machen. Ich habe die mal zusammengefasst. Was sind die Wahrheiten, an die Asaf sich erinnert? Er erinnert sich daran, nichts kann mich von Gott trennen. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Nichts kann mich von Gott trennen. Selbst Enttäuschung, schwierige Lebensumstände, Leid, nichts kann mich von Gott trennen. Gott lässt mich nicht los. Gott, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du hältst mich fest an meiner rechten Hand. Und wenn ich keine Kraft habe, mehr an dir festzuhalten, wenn ich ins Wanken gerate, du hältst fest. Du lässt mich nicht los. Und Gott, du zeigst mir den Weg. Du leitest mich nach deinem Rat. Gott, du führst mich durch dieses Leben. Du bist mit mir, auch im Leid. Auch wenn ich durchs dunkle Tal gehe, gehst du mit mir. Und führst mich, weil du den Weg kennst, weil du einen Plan für mein Leben hast. Und die vierte Wahrheit, Gott bringt mich ans Ziel. Du nimmst mich am Ende in Herrlichkeit auf. Gott führt mich bis zum Ende. Gott ist nicht nur hier und jetzt mit mir, Gott wird bis zum Ende mit mir sein. Er wird mich sicher ans Ziel bringen. Und das fünfte, Gott, du nimmst mich auf. Gott wird mich am Ende in Ehren bei sich aufnehmen. Er wird mich in seiner Herrlichkeit aufnehmen. Ich habe mein Zuhause bei Gott. Und eines Tages werde ich am Ziel zu Hause ankommen. Und Gott wird mich aufnehmen. Und ich werde bei ihm sein. Ich werde nicht am Ende von Gott verschmäht werden. Am Ende wird sich Gott nicht von mir abwenden, sondern Gott wird kommen und er wird mich in die Arme schließen. Und er erinnert sich daran, Gott ist mein Erbe. Er sagt, wen habe ich im Himmel außer dir? Ich habe Gott im Himmel. Gott im Himmel ist mein. Und dann später heißt es, Gott ist mein Teil. Gott ist mein Erbteil. Ich habe ein Anrecht auf Gott. Und dann sagt er, Gott ist genug. Gott, du bist alles, was ich auf Erden haben will. Neben dir brauche ich nichts auf Erden. Gott, wenn ich dich habe, habe ich alles, was ich brauche. Asaf, der gerade noch die Gottlosen beneidet hat, weil die Gottlosen alles haben, was sie sich wünschen. Aber Asaf merkt, das, was die Gottlosen alles haben, sie haben alles, was sie sich wünschen, das ist nicht das, was zielführend ist. Allein Gott ist zielführend. Und wenn ich Gott habe, wenn ich in Gottes Gegenwart bin, dann habe ich genug. Es gibt sonst nichts, was ich für mein Lebensglück brauche. Und wir merken richtig, als Asaf, wie diese Worte schreibt und wie er frei wird von seiner Bitterkeit, von seiner Enttäuschung. Und er erkennt diese freimachende Wahrheit, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt auch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Mein Leib und meine Seele mögen vergehen. Mein Leben mag in den Bach runtergehen. Vielleicht bin ich krank. Vielleicht habe ich finanzielle Probleme. Vielleicht habe ich Eheprobleme. Vielleicht komme ich aus meiner Depression nicht raus. Aber egal, was mit meinem Leben passiert, Gott ist da. Und Gott wird nicht weggehen. Selbst wenn alles vergeht, Gott bleibt. Und ich gehöre zu Gott. Ich habe ein Anrecht auf Gott. Ein Anrecht auf Gottes Gegenwart. Ziemlich krass zu sagen, ne? Ich habe ein Anrecht auf Gott. Aber das stimmt. Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, wie geht's nochmal? Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, hast du ein Recht darauf, dich Kind Gottes zu nennen. Du hast ein Recht, Kind Gottes zu sein. Du hast ein Recht darauf, dass Gott dein Vater ist. Und du hast ein Recht darauf, dass Gott sich als dein Vater um dich kümmert. Ist dir das bewusst? So kannst du beten. Ich habe ein Recht darauf, Gott, dass du mich siehst, dass du mich nicht vergisst, dass du dich um mich kümmerst, dass du mit mir bist. Wir haben ein Recht auf Gott. Und Asaf erkennt, als er sich an diese Wahrheiten erinnert, Gott ist gut. Gott ist so gut. Nicht, weil er alles Leid und alle Ungerechtigkeit wegnimmt. Aber weil er mir im Angesicht von Leid Hoffnung und Zuversicht gibt. Darin zeigt Gott seine Güte. Und ja, wir glauben auch, dass Gott Wunder tut und Umstände ändert. Wir glauben, dass Gott Wunder tun kann und äußere Umstände ändern kann. Haben wir eben davon gesungen, nur unmöglich ist keine Option. Gott kann immer was tun. Und wir glauben auch, dass Gott das manchmal tut, dass Gott Menschen plötzlich Lebensumstände ändert, um sich so zu verherrlichen und zu zeigen, wie gut er ist. Aber ich glaube, vor allem will Gott seine Güte dadurch zeigen, dass seine Leute im Angesicht des Leides hoffnungsvoll und froh und dankbar sein können. Ist das nicht ein krasses Wunder, dass Menschen im Angesicht von Leid Hoffnung haben können? Und nicht bitter werden? Sondern trotzdem in Freiheit leben, weil Gott mit ihnen ist. Und in den letzten zwei Versen sehen wir so Asafs Fazit aus dem Ganzen, Asafs Schlussfolgerung. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die hurerisch die Treue brechen. Wer sich von Gott abwendet, wer sich gegen Gott entscheidet in seinem Leben, wie ich eben gesagt habe, der bekommt das, wofür er sich entscheidet. Verderben. Aber Asaf fasst den Entschluss. Er sagt, mir ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Mir ist die Nähe Gottes köstlich. Wörtlich heißt es, die Nähe Gottes ist mir gut. Es tut mir gut, in Gottes Nähe zu sein. Und Asaf entscheidet sich dazu, bewusst in Gottes Gegenwart zu leben. bewusst mit Gott zu leben. Und er entscheidet sich dazu, Gott zu seiner Zuflucht zu machen, zu sagen, ja, meine Hoffnung will ich auf Gott setzen. Meine Hoffnung liegt nicht darin, meine Hoffnung für mein Lebensglück liegt nicht darin, dass ich wieder gesund werde. Meine Hoffnung für Lebensglück liegt nicht darin, dass ich frei werde von Problemen, von Konflikten, von Beziehungsproblemen in meinem Leben. Meine Hoffnung liegt allein in Gott. Darin, dass ich in seiner Nähe sein darf. Und er sagt, ich mache Gott zu meiner Zuflucht, um alle deine Werke zu verkünden. Wie merke ich, Asaf hat plötzlich neuen Glauben in die Güte Gottes. Asaf geht davon aus, wenn ich meine Hoffnung auf Gott setze, werde ich Grund haben, seine Werke zu verkünden. Deswegen hat er wahrscheinlich diesen Psalm geschrieben und den Psalm gestartet mit Gott ist gut zu seinen Leuten, um seine Werke zu verkünden, zu erzählen, wie gütig Gott ist. Und ich hoffe, dass dieser Psalm uns ermutigt, zum einen ins Heiligtum zu gehen. Ich will dich ermutigen, bleib dran, geh ins Heiligtum. Sei bewusst in der Gegenwart Gottes. Lebe in Gemeinschaft mit Gläubigen. Lese in Gottes Wort. Geh ins Gebet. Sing Lobpreislieder. Lass Gottes Wahrheit dein Denken erneuern und dann entscheide dich dazu, deine Hoffnung auf Gott zu setzen. Wende diese Wahrheit in deinem Leben an. Ich habe letztens einen Vers in den Sprüchen gelesen, den fand ich ziemlich passend dazu. In Sprüche 30, da heißt es, alles, was Gott sagt, ist klar und rein. Wer Zuflucht bei ihm sucht, wird in Sicherheit sein. Was Gott redet, ist Wahrheit. Wie cool ist das? Gott redet Wahrheit und Gott offenbart uns Wahrheit. Gott offenbart sich uns. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und wir dürfen Wahrheit erkennen. Aber dann ist die Frage, was mache ich mit der Wahrheit? Diejenigen werden in Sicherheit sein, die Zuflucht bei Gott suchen. Nimm diese Wahrheit und wende sie in deinem Leben an. Setz deine Hoffnung für dein Leben allein auf Gott. Im Neuen Testament heißt es, wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Diese Wahrheiten anzuwenden heißt nicht, ich weiß alles, was kommen wird. Ich weiß genau, was morgen sein wird. Ich weiß nicht, was kommen wird. Aber ich gehe im Glauben, im Vertrauen, dass Gott da ist und dass Gott genug ist. Mich persönlich hat dieser Psalm 73 auch gerade die letzten Jahre sehr ermutigt. Und auch gerade vor einigen Jahren hat der Psalm mich sehr ermutigt. Vor 5 Jahren, 2019, einige von euch wissen das noch, wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Und ich bin krank gewesen, ne? Also hatte einen Tumor einen großen in der Brust, der behandelt werden musste mit Chemotherapie und Strahlentherapie und so weiter. Und als diese Diagnose kam, dann habe ich das dann irgendwann dann Leuten, Freunden, Familie weitererzählt. Und in den ersten Tagen, nachdem die Diagnose kam, haben mir ganz viele Leute Nachrichten geschickt, ermutigende Nachrichten. Und ganz viele Leute haben mir Bibelstellen zugeschickt. Was richtig toll ist, richtig ermutigend ist, ne? Wir brauchen Gottes Wort, ne? Das war so wertvoll, dass so viele Leute mir Bibelstellen geschickt haben. Ich wünsche mir, dass du keinen Krebs haben musst, damit Leute dir Bibelstellen zuschicken und dir ermutigende Nachrichten schreiben, ja? Also nehmt das als Anwendung auch mit. Ermutigt einander. Wenn ihr ein Bibelvers lest, schickt ihr niemanden zu, wenn ihr denkt, das kann die Person ermutigen. Und mich haben diese Verse ermutigt und ich habe alle Verse, die mir Leute geschickt haben, in den ersten Tagen aufgeschrieben auf eine Liste und das waren so 20 bis 30 Bibelstellen. Und es gab 2 Bibelverse, die mich besonders angesprochen haben. Ich habe die gelesen und dachte, boah, die sprechen wirklich genau gerade in mein Leben. Das ist genau das, was ich hören muss. Und der eine Bibelvers, den mir jemand geschickt hat, war Psalm 73, Vers 28. Mir ist die Nähe Gottes gut. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und eine andere Person hat mir Psalm 73, Verse 25 und 26 geschickt. Wen habe ich im Himmel außer dir? Neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Und ich habe auf diese Liste geguckt, habe gesehen, ich habe diese 2 Verse gehighlightet und habe gemerkt, wait a minute, die stehen ja im gleichen Kapitel in der Bibel. Wie cool ist das denn? Und ich bin hingegangen und habe Psalm 73 komplett gelesen. Und ich dachte, wow, das ist ja der Hammer. Ich habe den irgendwo schon mal gehört im Psalm, aber in dem Moment dachte ich, dieser Psalm ist ja der Hammer. Der spricht genau in mein Leben. Das ist genau das, was ich hören muss. Gottes Perspektive bekommen. Zu sehen, dass Gott auch in der Situation gut zu mir ist. Und ich habe den Psalm gelesen und am nächsten Tag, ich war gerade von der Bibelschule wiedergekommen. war 3 Jahre in Ungarn auf Bibelschule, habe alle Kurse belegt gehabt, bin nach Hause gekommen und wollte noch zu Hause ein bisschen jobben gehen und nebenher meine Abschlussarbeit, meine Bachelorarbeit schreiben. Und ich habe diesen Plan gelesen und ich habe am nächsten Tag meinen Dozenten geschrieben, habe gesagt, hey, ich will ein anderes Thema nehmen, ich will über Psalm 73 schreiben. Ich schreibe eine Ausarbeitung von Psalm 73. Und das war für mich so wertvoll, ne? Weil dann kam dann die Zeit mit Therapie und ich hatte alle 2 Wochen Chemo und dann ging es mir so eine Woche schlecht, ne? Und Bibel lesen und Fernsehen gucken, alles war zu anstrengend. Aber in der 2. Woche ging es mir mal etwas besser und ich konnte jeden Tag so 1, 2, 3 Stunden an der Bachelorarbeit schreiben und war somit regelmäßig durch die ganze Zeit hindurch mit Psalm 73 konfrontiert. Mit den Wahrheiten aus Psalm 73. Und ich habe gemerkt, wie mich das ermutigt. Wie mir das Hoffnung gibt. Dass ich nicht sage, okay Gott, ich war jetzt auf Bibelschule, hab dir die Zeit gegeben und jetzt komme ich wieder und jetzt bin ich krank. Aber der Psalm hat mir gezeigt, hey, nein, es gibt keinen Grund, enttäuscht zu sein. Gott ist gut in all dem. Und ich kann euch sagen, ich habe in dieser Zeit, also das ist, mein Leben ist jetzt noch nicht so lang wie das Leben von den meisten von euch, aber in meinem kurzen jungen Leben kann ich sagen, das ist die Zeit, wo ich am intensivsten Gottes Liebe und Gegenwart wahrnehmen durfte. Wie Gott mir seine Liebe durch andere Menschen gezeigt hat, durch sein Wort. Dadurch, dass ich Bibelstellen zitieren konnte, wenn ich in Untersuchungen war. Oder dass mir Leute, die ich nicht kannte, aus Mexiko Postkarten geschrieben haben und dass sie für mich beten. Leute, die einfach für mich da waren. Und in dem Moment hat Gott mir ganz besonders seine Liebe gezeigt. Ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie Wolfgang mich im Krankenhaus besucht hat. Ich kann mich daran erinnern, dass Alicia und Michi mich 2-mal im Krankenhaus besucht haben während der Zeit. Und das ist eine Erinnerung, die sind fest in meinem Kopf. Weil in dem Moment mir Gott so sehr seine Güte gezeigt hat. Und in dem Ende von der Abschlussarbeit, die ich geschrieben habe, in dem Abschlussteil, in dem Fazit, da habe ich 3 Bibelstellen aus dem Römerbrief reingebracht, die so ein bisschen diese Hoffnung aus Psalm 73, diese neue Perspektive zusammenfassen. Und ich habe die euch mal mitgebracht, weil diese Bibelstellen sind super ermutigend und super leicht zu merken. Da gibt es eine gute Eselsbrücke, und zwar ist das Römer 8, 18, 28, 38. Römer 8, Vers 18, Vers 28 und Vers 38. Ne? Also gebt Acht auf diese Bibelstellen, ne? So wie Asaf auf das Ende der Gottlosen Acht gegeben hat. Ich lese die euch mal noch kurz vor. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es lohnt sich durchzuhalten, weil Gott uns am Ende in Herrlichkeit bei sich aufnehmen wird. Und alles gut sein wird. Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn es sich nicht so anfühlt, Gott wirkt Gutes. Gott ist gütig und er wirkt Gutes. Und Vers 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott ist mit uns. Er hält uns an der rechten Hand. Er leitet uns. Und er ist genug. Gott ist genug. Gottes Gegenwart ist genug. Kein Leiden der Welt, kein Schmerz, keine Krankheit, kein Schicksalsschlag kann es mit der liebevollen Gegenwart Gottes aufnehmen. Die liebevolle Gegenwart Gottes ist genug. Ich habe gedacht, ich lese euch zum Schluss, weil ich gerade ein bisschen von mir persönlich erzählt habe, den letzten Abschnitt aus meiner Bachelorarbeit hervor, die habe ich letztens nochmal, als ich mich damit Psalm 73 jetzt nochmal beschäftigt habe, aus dem Schrank gekramt und so gelesen. Ich komme mich gar nicht mehr erinnern, was ich geschrieben hatte. Aber ich habe gedacht, den letzten Abschnitt daraus, den lese ich euch mal vor. Und weil ich habe auch gedacht, so wenn man über so ein Thema redet, so, ne, und ich bin Gott sei Dank geheilt worden, ne, Behandlung war erfolgreich, ne, und ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, und manchmal ist es einem auch so ein bisschen unangenehm, über irgendwie Leid zu reden, wenn man denkt, okay, ich weiß gar nicht, was ihr alle durchmacht. Deswegen habe ich gedacht, lese ich zum Schluss was vor von der Person, die gerade an Krebs erkrankt ist. Dann denke ich, hat man auf jeden Fall das Recht, das auch zu sagen. Also, als sie hörten, dass bei ihrem Sohn Krebs diagnostiziert wurde, stellten manche Leute meinen Eltern Fragen wie, warum passiert das euch, die ihr doch so viel für Gott tut? Oder warum lässt Gott das zu? Ihr habt das nicht verdient. Diesen Leuten tat die Situation von Herzen leid und sie beteten auch für meine Familie. Aber als meine Eltern mir von der Reaktion dieser Leute erzählten, machte es mich traurig, weil ihre Perspektive sie dazu brachte, an der Güte und Souveränität Gottes zu zweifeln, genauso wie der Psalmist. Woher bekommen wir die Vorstellung, dass wir nicht leiden sollten, weil wir ja so fromm sind? Warum erwarten wir, dass das christliche Leben in weltlichem Wohlergehen resultiert? Psalm 73 zeigt uns, dass das Streben nach einem angenehmen und erfolgreichen Leben auf Erden nicht zu endgültiger Zufriedenheit und Glück führt. Es gibt eine Erfüllung und Freude, die wir nur in Gott finden können und in der Hoffnung, die er uns gibt. Asafs Zeugnis ermutigt uns, Krankheit nicht als Einwand gegen die Güte Gottes zu sehen, sondern vielmehr als Chance, die liebevolle Gegenwart Gottes zu erleben, Gottes gutes Wirken darin zu sehen und in der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit zu wachsen. Ich bete noch. Herr, du bist gut. Du allein bist gut. Jesus, danke, dass du uns auf ultimative Art und Weise die Güte Gottes gezeigt hast, als du dein Leben für uns gegeben hast. Jesus, du bist gekommen, um zu leiden, am Kreuz zu sterben, damit wir am Ende nicht ins Gericht gehen müssen, damit wir kein Ende mit Schrecken nehmen, sondern damit wir am Ende bei Gott sein dürfen, in der Herrlichkeit und für immer heil sein dürfen. Jesus, danke, dass du eines Tages alle Dinge neu und alle Dinge gut machen wirst. Und dass wir auch schon in dieser Zwischenzeit hoffnungsvoll und froh sein dürfen, weil wir wissen, du bist mit uns. Jesus, du bist der gute Hirte, der mit seinen Schafen geht, der sein Leben für seine Schafe lässt, der seine Schafe kennt, der seine Schafe in seiner Hand hält und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Und ich bete dich, Jesus, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Jesus, du siehst, wo wir vielleicht Enttäuschung gerade in unserem Leben haben, wo vielleicht auch Bitterkeit gerade in unseren Herzen aufkeimt. Ich bete dich, Herr, dass du uns da frei machst und dass deine Wahrheiten unser Denken und unser Herz verändern. Dass wir uns ganz neu dazu entscheiden, dir zu vertrauen, weil wir wirklich erkennen, dass du nur gut zu deinen Leuten bist. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.